SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Norbert Walter-Borjans, hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie werden dieses Jahr, sage ich jetzt mal so ganz unverhohlen, feiern Sie einen runden Geburtstag. Machen wir es mal so, im September.
So ist es.
Party schon 70. Geplant? Jetzt Party? Haben Sie es verraten. Party schon geplant?
Nee, ich überlege ehrlich gesagt noch ein bisschen, weil es ist eingequetscht zwischen auch zwei Urlaubswünschen, die ich habe, wenn sie sich denn umsetzen lassen. Und deswegen muss man mal gucken, so, aber sicher nichts Riesiges.
Die müssten Sie doch gar nicht mehr absprechen, diese Urlaubswünsche.
Nee, das stimmt. Aber die Zeiten sind ja im Moment wirklich so, dass man nie so richtig weiß, was man planen kann, aus verschiedenen Gründen.
Sie sind ehemaliger SPD-Vorsitzender und auch ehemaliger Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Jetzt sind Sie Politiker im Ruhestand, kann man das so sagen?
Mhm.
Ist richtig, ne? Wie geht's Ihnen damit?
Gut. Also es ist, man ist, wenn man wirklich mit ganzem Herzen immer dabei war und Teil hat an dem, was jetzt gerade andere auch zu verantworten haben, dann ist man sicher nicht jemand, der auf dem Sofa sitzt und sagt, ich habe mit allem nichts mehr zu tun. Aber ich habe für mich immer in Anspruch genommen, dass ich nicht an der Seitenlinie stehe und anderen erzähle, was sie alles falsch machen. Insofern ist gerade auch ein solches Gespräch für mich immer so ein Grenzbereich, wo ich sage, ja natürlich will ich auch Erfahrungen mitteilen, aber auf der anderen Seite, man unterscheidet sich schon von Leuten, die jetzt sagen wir mal nicht so drin waren, die Leute nicht persönlich kennen, die da handeln. Und das macht es immer ein bisschen anders.
Da kommt man gar nicht raus. Und diesen Grenzbereich, den müssen wir jetzt leider schon mal ausloten. Am Sonntag war nämlich Landtagswahl in Schleswig-Holstein und die SPD hat mit 16% wirklich ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Sind Sie dann in solchen Momenten froh, dass Sie nicht mehr SPD-Vorsitzender sind und solche Ergebnisse dann kommentieren müssen?
Auch das ist so zweischneidiges Schwert. Ja, klar, es ist alles andere für die Verantwortung als leicht für die Verantwortungsträger. Aber auf der anderen Seite, wenn man gern Verantwortung getragen hat, dann fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen hilflos, wenn man jetzt draußen steht. Also ich schätze beispielsweise die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Serpil Midiatli sehr. Ich finde, dass die einen tollen Job macht. Auch der Ministerpräsidentenkandidat Thomas Losse Müller hat das toll gemacht. Es war einfach zu einer Zeit und man muss es auch sagen, im Angesicht eines Vertreters der CDU mit Herrn Günther, bei dem man einfach sagen muss, das war einfach eine schwierige Situation und dass dann 16% niederschmetternd sind. Das kann man sich ja leicht vorstellen.
Gerade für Sie, weil Sie ja die SPD wirklich auch in einer Zeit übernommen haben als Parteivorsitzende, da war sie ja wirklich einbetoniert bei 14-16%. Da gab es ganz schlechte Ergebnisse. Dann kam jetzt der Erfolg in der Bundestagswahl und da war ja schon auch ein bisschen ein gutes Omen da. Ist man da jetzt sehr frustriert mit diesen 16%, wieder doch da festzuhängen in diesem Bereich?
Nein, das kann ich ganz ehrlich verneinen. Und zwar, weil man ja gesehen hat, was danach passiert ist. Wir haben gerade im Saarland mit Anke Rehlinger eine absolute Mehrheit gewonnen. Wir haben jetzt erlebt, dass wir in Schleswig-Holstein ganz schlecht abgeschnitten haben. Und was an beiden Wahlen gemeinsam ist, ist die Stärke der jeweiligen Spitzenkandidaten, die gewonnen haben. Und das zeigt erstens einen Unterschied zwischen Land und Bund. Ministerpräsidenten haben eine andere Rolle als beispielsweise ein Kanzler oder Kanzlerkandidat. Sie sind schon ein Stück auch, ja, Präsident und Minister, und wenn die den Job gut machen und von ihrer Wählerschaft angenommen werden, dann haben die einfach eine gute Stellung, unabhängig davon, ob sie in der CDU, bei den Grünen, wie hier im Land oder bei der SPD sind.
Am kommenden Sonntag wird gewählt im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Ein wichtiger Stimmungstest für die Ampelkoalition in Berlin. Und NRW ist eine alte SPD-Hochburg. Wir haben einen, der das Bundesland bestens kennt, denn er war 7 Jahre lang Finanzminister dort und er war SPD-Vorsitzender. Norbert Walter-Borjans, wo gehen Sie wählen am Sonntag?
Ich habe schon gewählt.
Briefwahl.
Ich hab Briefwahl gemacht.
Wollten Sie da so ein bisschen, ist das so, wenn man mal Minister war und SPD-Vorsitzender, wenn man dann zur Wahl geht, aber nicht mehr aktiver Politiker ist, dass es dann noch Medienrummel gibt an der Wahlurne?
Nee, das ist so nicht. Und da wir gerade auch jetzt mitten in Umzugsvorbereitungen waren, wollte ich einfach sicher gehen, dass ich am Ende nicht fernab von dem Platz bin, an dem ich meine Stimme abgebe. Und liegt ja im Trend. Und insofern, meine Entscheidung ist schon gefallen.
Was haben Sie denn gewählt?
Ich bin mir ziemlich sicher, mich daran zu erinnern, dass ich SPD gewählt habe.
Das habe ich mir gedacht. Wie lautet denn Ihre Prognose? Es dürfte nämlich knapp werden, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die aktuellen Umfragen sehen die CDU mit dem Amtsinhaber Hendrik Wüst bei 30% und die SPD bei 28%. Also hochspannend.
Mhm. Es schwankt etwas. Es gibt mal den einen, mal den anderen vorne. Ich finde, das ist schon ein Riesenerfolg für Thomas Kutschaty, weil man ja normalerweise davon ausgehen konnte, dass eine Regierung, die 5 Jahre im Amt ist, besser performt. Das ist nicht der Fall gewesen. Das begann mit dem Ministerpräsidenten Armin Laschet und jetzt haben wir mit Hendrik Wüst einen Kandidaten, der jetzt, glaube ich, nicht nur den ehemaligen SPD-Vorsitzenden nicht vom Hocker reißt, sondern insgesamt jetzt, ich sag mal, wenig Anlass gibt zu sagen, das ist eine Regierung, die man sich als Zukunftsregierung für das im wirklichen Wandel befindliche Nordrhein-Westfalen vorstellt. Und da habe ich mit Thomas Kutschaty schlicht und ergreifend andere Erfahrungen gemacht. Ich war 7 Jahre lang als Finanzminister Kollege des Justizministers Thomas Kutschaty. Und ich glaube, ich kann mir eine Einschätzung erlauben.
Trotzdem ist der in der SPD auch recht unbekannt, beziehungsweise in der SPD eigentlich nicht, in der NRW-SPD eigentlich ein altgedienter Forderer auch, der schon einige Posten auch inne hatte, aber in der Bevölkerung recht unbekannt, außerhalb NRWs sowieso vollständig unbekannt eigentlich. Das dürfte Ihnen doch eigentlich auch bekannt vorkommen. Und dann vor 5 Jahren, da haben Sie ja auch mit als Finanzminister, damals unter Hannelore Kraft, der Spitzenkandidatin, äußerst beliebt in NRW, auch die Wahl verloren. Was ist denn damals falsch gelaufen?
Also erstmal ist es kein Wunder, die Oppositionsführer in den Landtagen haben es schwer, in der Öffentlichkeit wirklich bekannt zu werden, weil es ist nicht einfach eine Berichterstattung, die sich jeden Tag in der Zeitung mit dem Oppositionsführer im Landtag beschäftigt. Und vieles läuft eben nach wie vor auch über Fernsehbilder. Auch da ist das so, dass die eher weniger vorkommen. Ja, was ist vor 5 Jahren falsch gelaufen? Ich glaube, dass wir in 2 Punkten, das muss man ganz selbstkritisch sagen, nicht haben deutlich machen können, was in diesem Land durch uns angestoßen worden ist. Das eine war definitiv das Thema innere Sicherheit. Wir erinnern uns an den Breitscheidplatz, der zwar in Berlin war mit Anis Amri, das aber auch ganz geschickt von der damaligen Opposition bis nach Nordrhein-Westfalen immer in die Verantwortung des Innenministers geschoben worden ist. Aber da hätte man, ich sage jetzt mal, klarer den Erwartungen der Menschen etwas entgegensetzen können. Und das Zweite war das immer wiederkehrende Landesthema Bildungspolitik. Mhm. Und ich glaube, daraus hat gerade die SPD in diesen 5 Jahren auch sehr klare Schlüsse gezogen, während eben auch die neue Regierung genau in diesen Themen, allen voran die Schulpolitik, nicht gerade Überzeugungsarbeit geleistet hat.
Trotzdem, die neue Regierung hat einen Amtsbonus. Man muss sagen, da haben sie ja damals 2017 wirklich das Kernland der Sozialdemokratie. Da, wo die Kohlekumpel sind, wo die Arbeiter sind, wo die vielen Menschen sind, wo die SPD eigentlich ihre DNA hat, damals verloren. Wenn sie es jetzt nicht zurückkriegen, dann etabliert sich das vielleicht. Wäre das bitter für die SPD?
Naja, man darf nicht vergessen, das klingt immer so, dass die SPD in NRW das war, was die CSU in Bayern war. Die ersten Jahrzehnte des jungen Landes Nordrhein-Westfalen waren CDU-regierte Jahrzehnte. Die SPD ist erst Mitte der 60er Jahre in die Regierung gekommen und hat dann ganz klar diese, ich sag jetzt mal, DNA Nordrhein-Westfalens besser abgebildet. Und natürlich muss es uns darum gehen, dieses Plus, dass Sozialdemokratie und die, ich sag mal, diese Grundstrukturen eines Industrielandes, dass sie zusammengehören, auch nochmal wieder deutlich zu machen. Daran, finde ich, arbeitet diese jüngere, neue Generation der SPD in Nordrhein-Westfalen nicht nur sehr hart, sondern auch sehr erfolgreich. Und das müssen wir auch vermitteln. Weil ich glaube wirklich, dass bei diesem Wandel, der da ansteht, auch für die Arbeitswelt, gerade diese Kombination mit der sozialen Sicherung eine ganz wichtige Größe spielt.
Wird spannend am Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Die SPD und Russland. Es wird viel diskutiert über die zu russlandfreundliche Politik der SPD in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen. Norbert Walter-Borjans in SWR 1. Leute, Sie sind als ehemaliger SPD-Vorsitzender ja eigentlich mittendrin in dieser Geschichte. Was ist da los bei der SPD? Waren Sie als Partei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber zu blauäugig?
Also ich kann nur sagen, natürlich hat diese Aggression, die Putin jetzt gegenüber der Ukraine zeigt, Koordinaten verschoben. Und natürlich bewertet man eine Reihe von Dingen anders, als man es vorher gemacht hat. Aber ich persönlich bleibe dabei. Wir haben eben davon gesprochen, ich werde in diesem Jahr 70. Dass ich zu der Generation gehöre, die 70 Jahre werden konnte, ohne selbst einen Krieg erlebt zu haben, hat nichts mit übermäßiger Russlandfreundlichkeit zu tun, sondern mit einem absolut realen Blick von Willy Brandt, der damals auf der einen Seite eine klare Westeinbindung in die NATO gezeigt hat. Das wird oft ein bisschen vergessen, aber auf der anderen Seite eben auch Entspannungspolitik betrieben hat. Und zwar wenige Jahre nach einem, zwar nicht von der Gewalt, die geherrscht hat, aber von der Völkerrechtswidrigkeit, eben einem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die CSSR. Das heißt, ein Stück kühlen Kopf zu behalten, nicht heißspornig den Gefühlen nachzugehen, die man jetzt hat. Ich sitze genau so da und denke, man müsste doch jetzt was unternehmen. Aber ich bin froh, dass wir einen Kanzler haben, der abwägt und der sich jetzt nicht sozusagen vorne anstellt und sagt, jetzt marschieren wir hier mal los, denn das kann unabsehbare Folgen haben.
Aber genau dieser Kanzler hat ja sich gerade zu Anfang des Krieges, der ganz klar von Russland ausgeht, auffällig zurückhaltend gezeigt. Und überhaupt ist da was in der SPD. Und jetzt gibt es eine Kurskorrektur. Ihr Nachfolger Lars Klingbeil, der hat angekündigt, die SPD möchte ihr Parteiprogramm umstellen bezüglich der Osteuropa- und Russlandpolitik. Machen Sie das jetzt aus politischem Druck heraus oder macht die SPD das aus politischem Druck heraus oder aus Überzeugung?
Ja, die Frage ist ja eine andere Ostpolitik gegenüber einem Regime wie das von Putin. Oder einer, was machen wir mit einer Politik gegenüber Russland? Russland wird unser Nachbar bleiben. Russland ist das flächengrößte Land der Welt. In Russland leben viele Menschen, die jetzt definitiv verblendet sind. Das haben wir genauso erlebt in Zeiten der Nazi-Zeit, als Deutsche Hurra geschrien haben zu einem totalen Krieg. Und wir müssen doch auch über eine Zeit nachdenken, die sehr schnell, hoffentlich sogar sehr schnell eintreten kann, nämlich eine Zeit eines Russland nach Putin, das vermutlich nicht von heute auf morgen ein demokratisches wird. Und wir müssen immer damit rechnen, dass sich in andere Richtung, nehmen wir mal die USA möglicherweise mit einem Präsidenten Trump, wieder etwas ergibt, bei dem man in wenigen Jahren sagen könnte, warum habt ihr denn alle Weichen umgestellt? Also wir müssen doch wirklich offen bleiben und wissen, wir können nicht zulassen, dass das, was jetzt gerade passiert, dass ein ganzes Land dem Erdboden gleichgemacht wird, das können wir nicht zulassen. Aber wir dürfen doch nicht einfach so tun, dass wir über all das, was danach kommt, nicht mehr nachdenken.
Bleiben wir doch
mal bei Russland. Das macht Olaf Scholz richtig.
Aber bleiben wir doch mal bei Russland. Um Trump können wir uns kümmern, falls der wiederkommt. Die SPD hat ja auch nach der Annexion der Krim sich wirklich schwer getan, eine echte Distanzierung oder eine echte Neubewertung und Korrektur vielleicht auch der Russlandpolitik vorzunehmen. 2019 bis 2021 waren Sie als Parteivorsitzender da auch mit drin. Oder war die SPD da zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Warum hat man damals nichts gemacht?
Naja, ich finde ganz interessant, dass das im Augenblick alles ein Thema der SPD ist. Wir haben 16 Jahre lang das Problem gehabt, dass alles, was in Deutschland entstand und positiv war, einer Kanzlerin Angela Merkel zugerechnet wurde. Und jetzt ist die Russlandpolitik der Bundesregierung über diese Zeit ein SPD-Problem. Also wir dürfen auch nochmal in Erinnerung rufen, welche Positionen die Kanzlerin zu Russland hatte und im Übrigen eine Position, die ich nicht verdamme. Zum heutigen Zeitpunkt. Man ist hinterher immer schlauer und ich schieb's jetzt nicht in die Schuhe anderer. Aber wir haben doch gemeinsam die feste Überzeugung vertreten, dass wir eine friedliche Nachbarschaft haben müssen und dass das am Ende bedeutet, Russland muss auch aus dem rauskommen, wo es drin steckt, nämlich ein Despotismus eines Putin und gleichzeitig einer Deindustrialisierung. Die sind nur noch abhängig von Rohstoffen, auf die wir möglichst in 20 Jahren verzichten wollen. Und wenn wir die dann nur in die Ecke schieben, werden wir keine friedliche Lösung für die Zukunft haben. Und das hat sich nicht geändert.
Bin ich mit beiden bei Ihnen. Die CDU kann man dahingehend, muss man da vielleicht sogar nochmal gesondert besprechen. Altkanzler Gerhard Schröder, der verdient seit Jahren gut im Aufsichtsrat von russischen Großkonzernen. Der wird und kann und wird sich nicht von Wladimir Putin distanzieren. Muss er die Partei jetzt verlassen?
Also ich finde das, was Gerhard Schröder da macht, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Wenn er die Kontakte, die er über die Zeit als Kanzler gewonnen hat, hätte einbringen können, um dieses Töten und Zerstören zu beenden, dann hätte man dafür ein gewisses Verständnis haben können. Aber entweder versucht das nicht oder er hat damit keinen Erfolg. Und dann finde ich, muss er die Konsequenzen ziehen. Das tut er nicht. Insofern ist das eine Belastung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben bei Fällen wie Thilo Sarrazin und anderen erlebt, dass es nicht einfach ist, einfach zu sagen, jemand gehört nicht mehr in eine Partei. Denn das Problem ist, oder das heißt das Problem, die Stabilität der Demokratie ist auch, dass man nicht einfach entscheiden kann, wen man mal eben aufnimmt oder wieder rausschmeißt. Tatsache ist, dass er sich schadet, dass er der SPD schadet und dass er aber vor allem der Bundesrepublik Deutschland schadet mit diesem Verhalten. Und deswegen muss er das ändern.
Wir haben gerade über Russland gesprochen und darüber, dass sich die SPD schwer tut mit der Russlandpolitik. Da gibt es Akteure da und dort. Hat die SPD jetzt durch den Kurswechsel so ein Stück weit ihre politische DNA in der Außenpolitik verloren?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil. Wir müssen einfach in der Lage sein, auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wie in anderen Parteien auch, einzugestehen, dass es nicht immer nur die eine Wahrheit gibt. Ich kann diejenigen, die sehr stark auf die Friedensbewegung als Friedenssicherung der letzten Jahrzehnte pochen, genauso verstehen wie die, die sagen, wir haben das aber auch immer aus einer Haltung der Stärke heraus gemacht. Und wenn wir den jeweils anderen absprechen, dann bist du kein Sozialdemokrat oder in anderen Parteien kein Christdemokrat oder was auch immer. Dann verlieren wir in diesem demokratischen Diskurs was. Wir haben für solche Dinge, und es wird es auch nie geben, keine Blaupausen. Putin stellt uns vor eine Herausforderung, die macht eine kontroverse Diskussion nötig, wenn wir uns der nicht stellen. Und deswegen bedrückt mich ehrlich gesagt die Vielzahl, egal ob Medien oder Politiker, die alle wissen, was zu tun ist. Überhaupt ohne Zweifel, was jetzt passieren muss, und zwar ziemlich martialisch.
Das
vielleicht wir, ja. Bin ich da zu sehr geprägt noch von der Nachkriegszeit, dass ich sagen muss, Leute, gönnt euch lieber auch mal einen strittigen Diskurs und überlegt vor diesem Hintergrund wirklich mal, was alles auslösen kann.
Kennen wir ja aus dem Fußball und aus der Pandemie, dass alle wissen, was zu tun ist. Gehen wir mal in die 2 Jahre Ihres Parteivorsitzenden rein. Sie waren, in den 2 Jahren haben Sie ja eigentlich den tollen Erfolg errungen, die SPD, und das wird Ihnen als Verdienst auch nachgesagt, wieder zur Basis hingeführt zu haben, wieder zurück zum Kern. Und Sie haben diese Bundestagswahl Ende 2021 im Herbst gewonnen. Hatten Sie dann keine Lust mehr auf die Regierungsarbeit?
Doch, also erstmal fand ich wirklich die Bausteine dieses Erfolgs, die Sie angesprochen haben, wichtig. Das hat auch viel zu tun mit dem, was wir gerade eben besprochen haben, wieder miteinander diskutieren zu können, ohne das in eine persönliche Animosität münden zu lassen. Das war das eine. Das zweite war wirklich die Basis, also die vielen Mitglieder einer Partei, nicht immer nur als die zu verstehen, die eine Mail kriegen und jubeln sollen, dass das, was in Berlin gemacht worden ist, alles 150%ig sozialdemokratisch ist, sondern auch das Ringen und die Kompromisse zu beschreiben und die auch mitzunehmen, zu hören, was ist da eigentlich vor Ort. Und das dritte waren schon auch sehr wichtige inhaltliche Positionierungen gegen rechts, für wirklich eine Klimawende, die sozial ist und so weiter. Mhm. Das Ganze war gepaart auch mit, finde ich, einer sehr guten Kampagne, für die ich mich stark gemacht habe, also mit einer anderen Agentur.
Und mit vielen jungen Leuten auch.
Und mit vielen, die auch jetzt Teil des Parlaments sind. Und insofern fand ich für mich eigentlich nur, das, was wir jetzt erreicht haben, ist ja nicht ein Punkt, wo man sich ausruhen kann, wo man jetzt ernten kann, sondern jetzt muss das Willy-Brandt-Haus umstrukturiert werden. Wir haben jetzt einmal ein Kanzleramt als Machtzentrale, wir haben eine Partei, wir müssen weiter die Mitglieder informieren und beteiligen. Und wenn man das jetzt nicht mit sich verknüpfen will als Person und sagen will, also jetzt muss ich noch 10 Jahre weitermachen, dann fand ich, ist das ein richtiger Punkt zu sagen, das kann man jetzt in die Hände eines Jüngeren geben, Lars Klingbeil. Und jetzt muss die Arbeit weitergehen, weil andernfalls wäre es auch nicht mit 2 Jahren getan gewesen.
Norbert Walter-Borjans in SWR 1. Leute, wir haben ihn hier. Bis 2021 war er gemeinsam mit Saskia Esken aus dem Land SPD-Vorsitzender. Viele kennen ihn als Novabo. Ist das eine einfache Lösung für einen komplexen Namen?
Ja, vor allen Dingen deshalb, weil der Walter in der Mitte zum Nachnamen schon dazu gehört. Und das ist für viele ganz schwierig, die dann immer Hallo Walter sagen oder Norbert Walter. Gefragt,
was will ich denn den Herrn Borjans?
Ja, genau. Fragen. Und da hat schon mein ganz früherer Chef vor vielen Jahrzehnten, nämlich Johannes Rau, als ich dessen Sprecher war, das ganz einfach gemacht und hat eben immer auf alle Rücksprache Anweisungen und Ähnliches draufgeschrieben, Novabo, bitte Rücksprache, und dann stand das plötzlich fest.
Novabo ist ja das Ergebnis einer Heirat, die sie mit ihrer noch Frau, mit der sie aber lange nicht mehr zusammen sind, ist ja das Ergebnis.
Das Bo ist hinten dran gekommen. Ich war mal einfach nur Norbert Walter, das war noch komplizierter, weil da hatte ich ja nur Vornamen.
Novabo wäre eigentlich ein super Kürzel für einen Minister. Sie haben 2021 als SPD-Vorsitzender die Bundestagswahl mit gewonnen, kann man sagen, weil die SPD sie gewonnen hat. Da hätten sie doch damals jetzt wunderbar noch einen Ministerposten bekleiden können. Man muss dazu sagen, Saskia Esken hat es auch nicht gemacht.
Ja. Warum nicht? Ja, einmal, weil ich schon der Überzeugung war, dass es eine sehr ungewöhnliche Geschichte wäre, wenn die SPD den Kanzler stellt, dass dann die Vorsitzenden des Kanzlers als Parteivorsitzende sozusagen in seinem Team als mit dem Vorsitzenden der Regierung, nämlich Kanzler Olaf Scholz sind und dass das immer kompliziert ist, dass es einfach gut ist, dass eine SPD als Partei auch in einer Koalition erkennbar bleibt, also nicht Regierungssprecherin wird und auf der anderen Seite aber auch nicht immer überquerlegt. Und diese Teilung, das war übrigens wirklich eine gemeinsame Ansicht, die Olaf Scholz und wir auch hatten, da mussten wir wirklich nichts ausdiskutieren, dass wir wirklich gesagt haben, also diese beiden Funktionen sollten wir getrennt halten. Ich halte es für richtig, aber andere handhaben es vielleicht irgendwann mal anders, ich weiß es nicht.
Eine Lehre aus der großen Koalition mit Angela Merkel, wo sie wirklich auch gefühlt an die Wand gedrückt wurden von ihr?
Na gut, es gab einen Unterschied, nämlich dass da der SPD-Vorsitzende zwar im Kabinett war, aber nicht Kanzler war. Also das war das eine. Und das zweite ist, ja, Sie haben recht, das hat mich damals auch zur Kandidatur um den Parteivorsitz bewogen, dass ich fand, dass die SPD immer nicht mehr als eigenständige Kraft Profil bewies und dann in die Regierung einbrachte und dann natürlich Kompromisse machen muss, sondern umgekehrt immer aus der Koalition heraus argumentierte. Und dass dann die Leute irgendwann sagen, ja, das ist ja dann auch nicht das, was ich mir unter Sozialdemokratie vorstelle, ist ja kein Wunder.
Man hätte ja gar nichts auf Sie gewettet damals, 2019, als Sie angetreten sind.
Mal sehen.
Da haben Sie und Saskia Esken so einer Bescheidenheit dann auch Leute wie Karl Lauterbach, immerhin heute Gesundheitsminister, und Olaf Scholz, immerhin heute Bundeskanzler, ausgestochen. War die Bescheidenheit da vielleicht ein Teil des Erfolgs?
Es war vor allen Dingen, glaube ich, das Getragensein von den Mitgliedern. Also ich weiß das, dass ich schon in dieser Finanzministerzeit in Nordrhein-Westfalen, da ging es natürlich hauptsächlich um NRW, aber eben anschließend, als ich mit einem Buch über die Steuertricks der Reichen und der Lobbys deutschlandweit unterwegs war, oft angesprochen worden, dass man mir gesagt hat, eigentlich verkörperst du damit wirklich so dieses sozialdemokratische Gerechtigkeitsgefühl. Warum mischst du dich da nicht stärker ein? Und das war schon auch ein wichtiger Hinweis. Und das haben wir ja auch bei diesen vielen Regionalkonferenzen gemerkt, dass es eben ein Unterschied ist, aber wichtig ist, einmal die Mitglieder einer Partei mitzunehmen und zum anderen dann aber auch jemanden zur Wahl aufzustellen, der die Mehrheit der Bevölkerung ansprechen kann. Und da sollte man sich einfach nichts vormachen. Da gab es unterschiedliche Kompetenzen. Ich bin bis heute der Auffassung, dass es richtig war, dass die Mitglieder uns gewählt haben und nicht Olaf. Aber ich fand auch bis heute der Überzeugung, dass wir richtig gehandelt haben, als wir dann Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten vorgeschlagen haben.
Sie und Saskia Esken, Sie waren Vorsitzende Nummer 16 und 17 nach dem Zweiten Weltkrieg der SPD. Da habe ich mich mal schlau gemacht. Mhm. Und vor Ihnen gab es eine Menge glückloser VorgängerInnen, kann man sagen. Unter anderem Andrea Nahles. Haben Sie zu der eigentlich noch Kontakt?
Seitdem ich jetzt, sag mal, das Amt abgegeben habe, nicht. Aber vorher hatte ich in den 2 Jahren zu eigentlich fast allen Vorgängern, die es gab, immer mal wieder Kontakt. Nichts Regelmäßiges, aber so, dass man sich natürlich mal ausgetauscht hat. Und ich habe dann auch gesagt, als wir 2 Jahre im Amt waren, das war ja schon für die Verhältnisse der SPD damals viel. Ich glaube, seit 2016 waren wir im vorletzten Jahr die Ersten, die den Mitgliedern zum zweiten Mal frohe Weihnachten gewünscht haben, hintereinander. Und das mag zeigen, dass das einfach wichtig war, wieder eine Kontinuität reinzukriegen. Und dazu gehört es eben auch, dass man den Kontakt zu denen pflegt, die früher Verantwortung getragen haben. Jedenfalls meine Einschätzung.
Und das würden Sie auch sagen, war Ihr Ansatz, wieder auszubügeln, was in der SPD vorher nicht so gut gelaufen ist. Denn es gab wirklich eine Menge Leute, die dann wirklich auch im Fokus standen. Also gerade Martin Schulz und Andrea Nahles haben da ja wirklich keine gute Figur gemacht, muss man sagen. Auf diesem ehrenvollen Platz des SPD-Vorsitzenden.
Also erstmal ist auch das, glaube ich, jetzt nicht etwas, was nur die SPD betrifft, sondern was wir immer in anderen Parteien auch erlebt haben. Aber ich finde, dass in Berlin es nicht selten so ist, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, was jemand anderes macht, auf irgendeine Art verstimmt ist, es aber nicht sagt und anschließend in irgendeinem Interview irgendeinen Seitenhieb macht. Das war eine lange Zeit. Und ich rede jetzt nur für die SPD, das haben andere auf eine andere Art auch, aber das war ein Problem. Und wirklich mal, ich sag mal, ganz frisch in Runden, in engen Runden zu sagen, pass mal auf, wir machen hier mal den Mund auf, wir reden miteinander. Aber klar ist, dass man nach draußen auch die Klappe hält und sich an das hält, was vereinbart ist. Da bin ich dann, glaube ich, im Auftritt auch etwas anders als nach draußen. Also die rheinische Frohnatur kann dann auch schon mal enden, aber eben nie persönlich verletzend. Und das war mir einfach wichtig in allen Bereichen, auch gegenüber anderen Parteien.
Müssten wir nicht generell die Diskussionskultur in der Politik nochmal überdenken nach den letzten Jahren mit Donald Trump, auch mit einem Söder und Laschet und Gerd Schröder und allen möglichen Menschen aus allen Parteien, die eigentlich so eine Art männlich geprägte Egomanie da reingebracht haben?
Ja, es ist die schnellere Wirkung erzielt man sicher, wenn man so ein Ego-Shooter ist, weil man natürlich auch Aufmerksamkeit auch von Medien bekommt. Sie haben es ja eben selbst mal angesprochen, wir waren ja erstmal unbeschriebene Blätter und ja, das ist dann eben, wenn man nicht mal irgendwie groß auf die Pauke haut, ist das erstmal nicht so interessant. Wenn man dann eine gewisse Wirkung erzielt, dann kann man das auf eine andere Art dann machen, aber das ist ein viel, viel dickeres Brett, was man bohren muss. Und auch das haben wir nicht nur gezeigt, sondern es gibt es in anderen Parteien und Bereichen auch. Ich würde mir wünschen, dass dieser andere Umgang, das Ende dieser Alpha-Tierchen als Grundmuster für politische Profilierung, dass das Schule macht. Aber man wird sehen. Ich glaube nur, dass sich insgesamt ein bisschen was ändert und das ist auch gut so.
So richtig bekannt geworden, apropos Schlagzeilen, sind Sie ja eigentlich schon lange vor Ihrem SPD-Vorsitz durch eine Steuer-CD. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an Sie. Eines Hörers, der sich Albrecht nennt, fragen Sie doch mal bitte Herrn Walter Borjans, also eigentlich sagt er Herr Borjans, aber wir hatten das ja geklärt, Herr Walter Borjans, ob er sich eigentlich noch in die Schweiz traut?
Ja, also erstmal war es nicht eine CD, es waren am Ende 11. Ich glaube, da haben wir tatsächlich dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt, die ja auch Wirkung erzielt hat, dass nämlich insgesamt 7,2 Milliarden von Steuerflüchtigen am Ende wieder zurückgezahlt worden sind. Und zwar nicht nur und erst recht nicht von denen, die drauf waren auf der CD, sondern die kalte Füße bekommen hatten und sich selbst angezeigt haben.
Also bevor wir
in die Schweiz.
Ja.
Ich bin sogar, auch das hat ein bisschen zu tun mit dem, was wir gerade besprochen haben, was den persönlichen Umgang miteinander angeht. Ich bin mit dem Mann, mit dem ich ganz kontrovers gestritten und diskutiert habe, nämlich dem damaligen Schweizer Botschafter in Deutschland, Tim Guldimann, heute, ich glaube, das kann man sagen, befreundet. Weil wir hatten ganz konträre Ansichten, wir hatten unterschiedliche Interessen zu vertreten und auch vertreten. Aber das hat dem Miteinander, dem Umgang, dem Respekt voreinander keinen Abbruch getan. Und ich glaube, das war für mich ein enorm schönes Ergebnis. Tim Guldimann war übrigens Gast des Parteitags der SPD, an dem ich Schluss gemacht habe und gesagt habe, so, ich zeige euch aber mal jemanden, der deutlich macht, man kann sich streiten und man kann trotzdem eine persönliche Ebene zueinander finden.
Da sind wir auch wieder bei der Diskussionskultur. Und bei wem wollten Sie sich schon immer mal entschuldigen eigentlich?
Ich glaube, wenn dann eher da, wo ich im privaten Bereich über die lange Lebenszeit auch mal Leuten wehgetan habe. Aber es ist jetzt für mich nicht so ein Punkt, in der Öffentlichkeit jetzt politisch, fachlich, wie auch immer, Punkte zu diskutieren, wo ich mich entschuldigen würde.
Da sind Sie mit sich
im Reinen. Ja, ich bin mit mir im Reinen, das kann ich sagen. Obwohl das sicher nicht heißt, dass man auf einer langen Strecke nicht Fehler gemacht hat. Erst recht, wenn man es von zurückliegend betrachtet. Also man muss ja mal aus dem Moment heraus sehen, was hast du eigentlich zu dem Zeitpunkt gedacht. Aber natürlich hat man auch Fehler gemacht und hat sich auch falsch verhalten.
Ich extrahiere daraus, Sie haben auch kein schlechtes Gewissen den Menschen gegenüber, die höhere Steuerrückzahlungen machen mussten nach der Entdeckung einer Steuer-CD, mit der Sie ja bekannt wurden in dem Sinne, als dass das wirklich damals auch eine große Welle ausgelöst hat, diese bekannten Steuer-CDs. Das ist heute so ein bisschen untergegangen. Ist das Problem jetzt eigentlich erledigt damit?
Nee, sicher nicht. Im Übrigen ein Grund, sich zu entschuldigen, hätten an der Stelle sicher weder die Steuerfahnder noch der damals zuständige Finanzminister Norbert Walter-Borjans, sondern die, die wirklich mit hohen Vermögen und hohen Einkommen sich dem Fiskus entzogen haben, wo die Normalbürger schlicht und ergreifend gar keine Chance hätten und ihre Steuern zahlen. Also das, da ist das, ich sag mal, das, die Beweislast sicher nicht bei bei uns oder das der Grund, sich zu entschuldigen. Nee, ich glaube, dass dieses Thema nie beendet sein wird. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren auch wieder erlebt, was für komplexe Strukturen entwickelt worden sind von Profis, wo es nicht nur darum ging, dass Steuern nicht bezahlt werden, sondern wo man sich sogar Steuern zurückerstatten lässt, die man vorher nie bezahlt hat. Und das ist nun wirklich Raub an der Allgemeinheit.
Da reden Sie jetzt von Cum-Ex.
Ne? Cum-Ex, wir reden von Cum-Cum, es gibt die wahnsinnigsten Konstruktionen. Und ich glaube, immer wenn man etwas gepackt hat und wenn man was geschlossen hat als Lücke, dann werden diese Profis, die damit Millionen verdienen, schon das Nächste haben. Und deswegen geht es immer darum, möglichst immer schneller, immer besser zu werden, um diesem treibenden Einhalt zu geben, weil das zahlen am Ende wirklich die Normalbürger.
War ja so ein bisschen Ihr politisches Herzensthema. Ihnen wird angerechnet, dieses sogenannte Steuerabkommen mit der Schweiz damals verhindert zu haben. Das hätte unmöglich gemacht, dass man noch weitere Daten aus der Schweiz erhält. Das heißt, die Sache wäre damit erledigt gewesen. Das haben Sie damals durchgesetzt durch einen gewissen Wolfgang Schäuble. Hat der dazu noch irgendwann mal irgendwas gesagt?
Das ist auch wieder so ein Beispiel, was ich eben schon mal gebracht habe, dass man miteinander klarkommen kann, kollegial, auch in Respekt gegenüber einander und gleichzeitig aber auch, nicht nachgibt. Dieses Abkommen wäre ein Freifahrtschein für viele gewesen, die weiter anonym ihr Geld in die Schweiz geschafft hätten. Und ich habe Wolfgang Schäuble gegenüber immer gesagt, ich war damals Vorsitzender der Länderfinanzministerkonferenz, dass ich alles tun werde, um dieses Abkommen, das er schon unterzeichnet hatte, also es ist ja nicht im Entstehen verhindert worden, alles dafür tun werde, dass der Bundesrat nicht zustimmt. Das war alles andere als eine leichte Aufgabe. Es war meine feste Überzeugung, ich bin bis heute überzeugt davon, dass das ein ganz wichtiger Baustein war, auch um in weiteren Schritten gegen Steuerbetrug weiterzukommen, was anschließend auch von Wolfgang Schäuble zusammen mit Staaten der OECD auch weiter betrieben worden ist. Also ich glaube, dass auch er Anlass hat, rückblickend zu sagen, dass das damals dann richtig gelaufen ist.
Haben wir jetzt vor lauter Krieg und Pandemie den Blick auf diese Steuergeschichten und auch auf viele andere politische Themen, die eigentlich eine Rolle spielen, verloren?
Es wäre schlecht, weil gerade in Kriegen, gerade in Krisenzeiten, die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderläuft, weil es gibt diese Kriegsgewinnler, es gibt die, die auch an dieser Stelle sich zu Lasten der Allgemeinheit bereichern. Es ist möglicherweise in Krisenzeiten sogar einfacher, wenn man allein sich all die Hilfsprogramme anguckt, die missbraucht werden können. Das heißt, hier weiter eine anständige Kontrolle beizubehalten, wäre enorm wichtig, weil wir sind schon eine sehr ungleiche Gesellschaft und Krisen sind dazu da, wenige Gewinner und viele Verlierer zu produzieren, wenn der Staat an dieser Stelle nicht aufpasst. Und das halte ich wirklich auch für eine Aufgabe der Sozialdemokratie.
Ich bin kein Polit-Junkie, das sagt der ehemalige SPD-Chef Norbert Walter-Borjans jetzt, nachdem er sich Ende letztes Jahr aus der aktiven Politik verabschiedet hat. Fehlt sie Ihnen schon die Politik?
Jein. Also ich bin auf der einen Seite wirklich sehr zufrieden, immer wieder zu entdecken, dass ich auch andere Interessen habe, egal ob familiär, Hobby, Reisen oder aber auch mal wieder fachpolitisch mich mit Steuergerechtigkeit, mit diesen Punkten Verteilungsgerechtigkeit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, ja natürlich, wenn man all die Beteiligten gut kennt und sieht, vor welchen Aufgaben die jetzt stehen, hat man natürlich das Gefühl, ein bisschen draußen zu sein. Ist auch, glaube ich, ganz normal. Aber ich halte nach wie vor die Entscheidung für richtig, die ich getroffen habe.
Ich habe jetzt mal eine politische Frage für Sie von Volker Kübler. Der möchte wissen, warum Ihre Partei es mit sich vereinbaren kann, in Ihrem Reisebüro Reisen zu den Städten von Stalin anzubieten.
Hört sich ganz furchtbar an. Der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Die SPD ist entstanden ursprünglich mal als ein Arbeiterbildungsverein. Das heißt, die hat bis heute zum Beispiel einen Reisedienst im Programm. Und da besucht man auch historische Stätten. Also nicht, um Stalin zu verherrlichen, genauso wie wir auch Stätten der Nazi-Deutschlands besuchen oder dieser Reisedienst das anbietet. Was ich mir manchmal wünschen würde, und insofern verstehe ich die Frage sehr gut, ist, dass die, die sich jetzt rein mit diesem Reiseprogramm beschäftigen, auch immer mal einen Blick drauf haben, wie ist eigentlich die politische Landschaft im Augenblick und was nimmt man da wohl mal besser aus dem Programm. Wenn es gedruckt ist, wissen wir alle, dann ist es ein bisschen schwieriger, aber es gibt ja vieles online. Da hätte ich mir schon in der Zeit, als ich Verantwortung getragen habe, manchmal etwas mehr Sensibilität gewünscht.
Jetzt gehen wir mal zum Schluss nochmal weg von der Politik und gehen hin zu dem, womit Sie sich jetzt beschäftigen, nämlich mit Bildhauerei in der Toskana. Das klingt ja jetzt erstmal so, wenn man es nicht so gut meint, nach so einem Volkshochschul-Hobby. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, Sie machen das schon eine ganze Weile und auch auf einem gewissen Niveau.
Also ich mache es schon über 20 Jahre, nicht regelmäßig jedes Jahr, aber doch ziemlich oft. Das heißt also, so aus dem Anfängerstadium bin ich, glaube ich, raus, habe auch ein paar kleinere Geschichten sogar schon mal lokal ausgestellt und freue mich darauf, das auch in diesem Sommer wieder zu tun. Also wohlgemerkt ist nicht Speckstein oder sonst was, obwohl ich das auch nicht diskreditieren will, sondern es geht um Marmor oder sogar Granit. Und da muss man schon 14 Tage richtig wühlen.
Ist das die Profiklasse, Marmor und...
Ja, Granit ist, ich sage jetzt mal, alles andere als entgegenkommend, wenn man es mal so sagen will. Also man hat 14 Tage richtig Arbeit zu leisten. Man ist 14 Tage staubig und unterwegs und freut sich, dass etwas entsteht, was man wirklich sehen kann. Anders als man den Eindruck manchmal in der Politik hat.
Was machen Sie mit den ganzen Figuren?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an. Wir sind gerade dabei, ja... in eine neue Wohnung einzuziehen und da kommt schon die Frage auf, früher hatte ich mal einen Stein im Ministerbüro oder mal anderswo oder in der Nebenwohnung in Berlin, jetzt muss das alles in eine rein und da muss wohl das ein oder andere dann irgendwann auch mal in den Keller.
Da hatten Sie auch große Probleme, diese Wohnung zu finden. Auch darüber wollten wir eigentlich noch gesprochen haben. Es hätte so vieles gegeben, worüber wir hätten sprechen können. Aber vielleicht zum Abschluss eine Frage. Sie sind ja jetzt nicht der bekannteste aller Politiker aus der SPD gewesen. Da gibt es ja andere, die haben einen anderen Bekanntheitsgrad. Was hätten Sie denn gerne sich gewünscht? Was soll man von Ihnen behalten? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Nur einfach diese Art, Kontroversen persönlich anständig miteinander auszutragen, ihn nicht aus dem Weg zu gehen, aber umgekehrt nicht daraus ein persönliches Missverhältnis werden zu lassen. Und ich glaube, das hat sich an die Mitglieder schon ein Stück kommuniziert. Und wenn das so gelungen ist, dann ist das gut für nicht nur für die SPD, sondern insgesamt. Ich hoffe darauf, dass das andere auch so sehen.
Und kehren Sie zurück in die Politik?
Mit 70 sollte man dann irgendwann auch mal sagen, mach's nicht wie manche Rockbands, die nach einer Abschiedstournee plötzlich das Comeback machen. Nee, habe ich nicht vor.
Also da bleiben wir dabei. Vielen Dank, Norbert Walter-Borjans, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,